Es grüßt Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung, Andrea Marti. Das heutige Thema ist im Rahmen der Sendereihe Schule der Anbetung unserer Mutter Gottes Maria gewidmet. Anbetung soll auch gelernt sein und dies mit Tipps, Erfahrungen und Zeugnissen. Und da sind wir im Gespräch mit Anne-Françoise Vatter. Frau Vatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannten Schule der Anbetung initiiert, die international stattgefunden haben. Die Texte der Schule der Anbetung sind im Beno Verlag als Buch erschienen, mit ganzem Herzen Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Dieses Buch ist in deutscher Sprache leider vergriffen. Frau Vatter ist seit 1985 Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel und nun freuen wir uns auf die marianischen Gedanken von Anne-Françoise. Guten Tag, Anne-Françoise.
Ja, guten Tag, Andrea. Ich staune, dass wir schon bei dem fünften Thema angekommen sind, wie schnell die Zeit vergeht. Und wie du gesagt hast, möchte ich heute über Maria sprechen. Und vielleicht fragen Sie sich, liebe Zuhörer, was hat Maria mit eucharistischer Anbetung zu tun? Es geht doch um Jesus bei Anbetung. Das stimmt, aber erstens, ohne Maria gäbe es keine Menschwerdung und ohne Menschwerdung gäbe es keine Eucharistie. Und zweitens, wer könnte uns besser als die Mutter von Jesus uns helfen, Jesus in rechter Weise in der Eucharistie zu lieben und ihn anzubeten? Der heilige Papst Johannes Paul II. Schreibt über Maria, dass sie in ihrem ganzen Leben eine eucharistische Frau ist und dass sie uns zu diesem Sakrament führen kann, weil sie zu ihm eine tiefe Beziehung hat. Das schreibt er in seiner Enzyklika über die Eucharistie. Und um Beziehung geht es in der Eucharistie. Im Sakrament der Eucharistie will Jesus mit uns in Beziehung treten und nicht nur eine intellektuelle oder geistliche Beziehung, sondern auch in eine leibliche. Das ist das Erstaunliche eben. Die Messe ist ein Hochzeitsmahl. Und Sie wissen selber, was Liebende wollen. Die wollen sich nicht nur anschauen, sondern sie wollen sich vereinigen. Und so ist es auch mit Jesus. Und die Eucharistie, es ist der Leib von Jesus. Und er hat uns nicht gesagt, schaut, das ist mein Leib. Er hat auch nicht gesagt, schaut mein Leib am Fernsehen an. Und es sei denn, natürlich, man ist an krank und ans Haus gebunden, sondern Jesus hat gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib hingegeben für euch. Die Eucharistie, sie ist nicht für eine virtuelle Liturgie da, aber auch nicht primär für die Anbetung. Die Eucharistie, sie ist zuallererst für die Kommunion. Johannes Paul II. Wieder sagt, die Eucharistie steht in direkter Kontinuität zur Menschwerdung Gottes. Gott hat unser Fleisch angenommen und genau in diesem Punkt kann Maria uns helfen, die Tiefe dieses Geheimnisses zu begreifen. Denn Maria ist der erste Mensch gewesen, der einen leiblichen Kontakt mit dem menschgewordenen Gott hatte. Bei der Verkündigung wurde Gott Mensch in ihrem Schoß. Allerdings wissen alle Mütter, dass sie am Tag der Verkündigung gar nichts von der Gegenwart von Jesus gespürt haben kann. So wenig wie wir beim Empfang der Kommunion. Zu diesem Zeitpunkt, bei der Verkündigung, kann Maria sich nur durch ihren Glauben auf die Worte des Engels stützen. Und wir bei der Kommunion, wir können uns nur auf die Worte von Jesus stützen, der uns gesagt hat, das ist mein Leib. Wir können nur vertrauen und glauben, wie Maria. Und Papst Johannes Paul II. Sagt, dass Maria uns ermutigt zu glauben. Sie sagt uns, ich zitiere, zögert nicht, vertraut auf das Wort meines Sohnes. Er, der fähig war, Wasser in Wein zu verwandeln, ist ebenso fähig, aus dem Brot und dem Wein seinen Leib und sein Blut zu machen. Im Evangelium nach Lukas lesen wir, dass wenige Tage nach der Verkündigung Maria zu ihrer alten Cousine Elisabeth geeilt ist. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger und Maria ist 6 Monate bei ihr geblieben. Und ich denke manchmal daran, besonders wenn ich Rosenkranz bete, dass Maria bei Elisabeth zum ersten Mal Jesus in ihrem Leib gespürt hat. Ich habe 4 Kinder und ich muss sagen, für eine schwangere Frau, das ist ein unglaublicher Moment. Das passiert so ungefähr im vierten Monat, im fünften Monat. Am Anfang, beim ersten Mal, das ist nur undeutlich, man ist sich nicht sicher, aber dann gibt es diesen einen Tag, wo man ganz sicher ist, dass man sein Baby gespürt hat, zum ersten Mal im Bauch. Und ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Augenblick war für Maria. Sie zum ersten Mal spürt sie in sich, wie dieses Kind sich bewegt, ihr Sohn, der Sohn des Höchsten ist. Also wir können uns ihre Freude vorstellen, aber gleichzeitig ihre Ehrfurcht, ihr Staunen vor diesem Geheimnis, das sich in ihr abspielt und wie Maria dann in Anbetung versinkt. Und ich glaube, dass sie auch ihre Freude mit Hymnen, mit Psalmen gesungen hat. Und sie hat mit Jesus gesprochen in ihrem Bauch. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn liebt. Und glauben Sie nicht, dass diese Frau uns lehren kann, mit demselben Staunen, aber auch mit derselben Ehrfurcht, den Leib von Jesus in der Kommunion zu empfangen? Und so wie sie es gemacht hat, dass wir uns mit Jesus in uns liebevoll unterhalten und ihn anbeten. Und ich stelle mir auch vor, wie am Weihnachten Maria diesen winzigen Gottmensch im Armen gehalten hat. Sie hat ihn nicht an sich gedrückt, damit sie hat ihn an sich gedrückt, damit er diesen furchtbaren, kalten, hässlichen Stall nicht friert, dass er dann nicht friert. Sie hat Jesus gewickelt und gestillt. Sie ist wirklich die Erste, die diesen kleinen Leib berühren durfte, mit Liebe, mit Zärtlichkeit, mit Behutsamkeit und Ehrfurcht. Und so sollen die auch den Leib Christi in der Kommunion berühren, mit so viel Ehrfurcht. Aber wir sehen, dass Maria Jesus nicht in Besitz genommen hat. Sie hat ihn in die Krippe gelegt, damit die Hirten und die 3 Könige ihn anbeten können. Und heute Nacht dachte ich mir, vielleicht hat sie es wirklich auch gemacht, damit ganz klar ist, man betet nicht die Mutter und das Kind an, sondern man betet das Kind an und Maria betet ihn an mit den Hirten, mit den 3 Königen. Aber es ist ihr bestimmt nicht leicht gefallen, das Kind in diese Futterkrippe reinzulegen, weil eine Mama, sie will ihr Kind instinktiv beschützen. Aber Maria schenkt uns immer wieder ihren Sohn. Und einige Tage später im Tempel gibt sie dem alten Simeon das Kind in die Hand. Und Simeon, der ihr voraus sagt, dass ein Schwert ihr Herz durchbohren wird. Und bei der Kommunion können wir uns auch vielleicht vorstellen, wie der Vater, Gott Vater und Maria uns Jesus anvertrauen, wenn wir ihn empfangen. Und während der ganzen Passion von Jesus war Maria bei ihm. Ich weiß nicht, wenn man Rosenkranz betet und man sich vorstellt, wie Maria bei der Geißelung da war. Sie hat jeden Schlag mitgespürt. Sie ist den ganzen Kreuzweg mitgegangen und sie war da. Sie hat zugeschaut, sie ist geblieben, als Jesus gefoltert wurde am Kreuz. Und sie hat gehört, wie ihr Sohn sagte, mich dürstet. Und natürlich war seine Zunge ausgetrocknet, aber ich glaube, dass Maria als einzige von den Anwesenden verstanden hat, dass Jesus vor allem nach Liebe gedurstet hat. Und das hat er im 17. Jahrhundert der heiligen Marguerite Maria Lacocque gesagt, mich dürstet danach, im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und dieser Durst verzehrt mich. Und nach dem Tod von Jesus hat Maria den toten Leib ihres Sohnes auf ihren Schoß gelegt bekommen. Der Gottmensch ist dort zurückgekehrt, wo sein irdisches Leben begonnen hatte. Und ich glaube, die Hände von Maria, die waren rot vom Blut ihres Sohnes. Und von der ersten Minute der Menschwerdung Gottes an, bis nach seinem letzten Atemzug, zeigt uns Maria, dass Jesus ein Gott ist, der ein menschliches Leib hatte, der in diesem Leib für uns gelitten hat und mit diesem verklärten Leib auferstanden ist. Maria ist diejenige, die uns am besten in die Realität der Eucharistie führen kann. Die Eucharistie, die ist nicht die Frucht unserer Projektionen oder unserer Vorstellungen. Sie ist nichts Abstraktes. Die Eucharistie ist konkret. Es ist real, der Leib Christi, der sich aus Liebe für uns hingegeben hat und sich heute noch in der Eucharistie für uns hingibt. Mutter Teresa hat mal gesagt, am Kreuz sehen wir, wie sehr Jesus uns geliebt hat. Und in der Eucharistie sehen wir, wie sehr er uns heute liebt. Versuchen wir uns vorzustellen, wie es für Maria war, die Eucharistie aus den Händen der Apostel zu empfangen. Das heißt, sie empfing erneut in ihrem Leib den Leib, den sie in sich getragen hatte. Stellen wir uns den innigen Dialog der Liebe zwischen der Mutter und ihrem Sohn in der Kommunion vor. Und wir können sie bitten, dass sie uns hilft, zu versuchen, Jesus in der Eucharistie so zu lieben, wie sie ihn geliebt hat. Ich weiß, dass viele Christen sich mit Maria schwer tun. Und vielleicht gehören sie auch dazu. Ich persönlich habe lang gebraucht. Ich habe Maria als wirklich persönlich als meine Mutter anzunehmen. Und oft wird uns Katholiken vorgeworfen, dass wir Maria anbeten oder dass sie für uns genauso wichtig ist für Gott. Stimmt überhaupt nicht. Wir beten Maria nicht an, aber wir verehren sie als die Mutter von Jesus und unsere Mutter. Und damit tun wir nichts anderes, als den letzten Willen von Jesus zu erfüllen. Denn was feiern wir in der Eucharistie? Wir feiern den Tod und die Auferstehung Christi. Das sagt der Priester. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Und bei jeder Eucharistie wird das vergegenwärtigt, was Jesus erlebt und gesagt hat, vom letzten Abendmahl bis zum Ostersonntag. Das heißt, jede Handlung, jedes Wort hat Gewicht. Und eines der letzten Worte Jesu am Kreuz betrifft eben seine Mutter. Das ist im Johannes Evangelium 19. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Papst Johannes Paul II. Schreibt diesbezüglich: Christus vertraut Maria den Lieblingsjünger an und in ihm vertraut er ihr auch jeden von uns an. Das heißt, jede und jeder von uns darf sich als der Lieblingsjünger von Jesus betrachten. Jesus hat hier eine Mutter-Kind-Beziehung gestiftet. Er hat nicht gesagt, siehe deine Schwester, sondern siehe deine Mutter. Und zu einer Beziehung gehören immer zwei. Jesus bittet uns, Maria als unsere Mutter anzunehmen, und er bittet Maria, uns als ihre Kinder anzunehmen. Und wir müssen uns das vorstellen. Er bittet sie darum, in dem Moment, wo wir Menschen gerade dabei sind, ihren Sohn grausam zu ermorden. Aber Maria nimmt uns trotzdem als ihre Kinder an. Sie klagt uns nicht an, sondern sie liebt uns mit derselben Liebe, mit der sie Jesus geliebt hat. Aber sie zwingt sich uns nicht auf. Sollten wir sie aber rufen, dann ist sie sofort da für uns. Und eine ganz konkrete Hilfe, um in die Schule von Maria zu gehen, ist das einfache Gebet des Ave Maria und des Rosenkranzes. Das ist ein Gebet, das sowohl einfache Menschen wie auch die größten Mystiker lieben. Papst Johannes Paul II., der war ein leidenschaftlicher Rosenkranzbeter. Und er sagte in Rosarium Virginis Mariae, er sagte, dass der Rosenkranz in sich die Tiefe der ganzen frohen Botschaft vereinigt, für die er gleichsam eine Kurzfassung ist. Mit dem Rosenkranz geht das christliche Volk in die Schule Mariens, um sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und in die Erfahrung der Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. Ende des Zitats. Das heißt, wenn wir den Rosenkranz beten, betrachten wir mit den Augen von Maria oder zumindest in ihrer Gesellschaft die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben von Jesus. Und diese Geheimnisse mit ihr zu betrachten, führt uns zu einer immer innigeren Beziehung zu Jesus. Und Rosenkranz und eucharistische Anbetung widersprechen sich überhaupt nicht. Wenn wir zum Beispiel das schmerzhafte Geheimnis von Jesus im Garten Gethsemane betrachten, da stellen wir uns vor, wie Jesus da ganz alleine ist und voller Angst und Blut schwitzt und er ist von allen verlassen. Und jedes Mal, wenn wir beten, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, dann schauen wir auf die Hostie, wo in diesem Moment Jesus leidet. Und mit jedem Ave Maria sagen wir ihm, Jesus, du bist nicht allein, ich bin da, ich danke dir, dass du das alles für uns Menschen auf dich genommen hast. Und bei allen anderen Geheimnissen ist es so, denn in der konsekrierten Hostie sind alle Ereignisse aus dem Leben von Jesus gegenwärtig. Wenn wir beten, Jesus, den du, Jungfrau, in Bethlehem geboren hast, dann ist in diesem Moment Jesus in der Hostie das frierende Kind in der Krippe, das uns lächelnd die Arme entgegenstreckt. Und mit jedem Geheimnis schenkt uns Gott eine besondere Gnade durch die Hände Mariens. Die Gnade kommt von Gott, aber Maria ist sein Kanal. Und wenn wir eine Zeit der Anbetung nehmen, müssen wir nicht sofort unsere Gebetszeit mit dem Rosenkranz beginnen. Und wenn wir nur sehr wenig Zeit haben, ist es vielleicht sogar besser, dass wir so beten, wie wir es bisher gesehen haben, mit einem Zwiegespräch mit Jesus, mit dieser Zeit der Stille, wo wir zulassen, dass Jesus uns anschaut, wir schauen uns ihn an und er wirkt in unserem Herzen. Aber wenn wir genug Zeit haben, ist der Rosenkranz danach ein wunderbares Gebet, um zusammen mit Maria Jesus in der Eucharistie anzubeten. Und deshalb schlage ich Ihnen vor, dass wir heute das Gebet des Ave Maria gemeinsam betrachten. Und Sie werden sehen, dass dieses Gebet zutiefst biblisch ist und dass Jesus der Mittelpunkt dieses Gebets ist. Fangen wir an mit der Verkündigung des Herrn. Das heißt in Lukas 1, im sechsten Monat, also von der Schwangerschaft von Elisabeth, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und bei jedem Ave Maria wiederholen wir eben genau die Worte des Engels. Und somit beten wir mit Worten aus der Heiligen Schrift: Gegrüßet seist du, Maria. Und wenn wir diesen Gruß bewusst aussprechen, in der Bewusstsein, dass wir vor einem Menschen stehen, vor einer Person, die uns liebt, die uns anschaut, die uns zuhört, dann schon dieser erste Gruß taucht uns eins ins Gebet und in der Freude: Sei gegrüßt, Maria. Wir nennen sie Maria, aber der Engel nannte sie du Begnadete. Und Papst Johannes Paul II. Sagt, dass das ihr neuer Name ist. Sie ist die Begnadete. Und er fügt hinzu: Diese Worte drücken sozusagen die Bewunderung des Himmels und der Erde aus und lassen in gewisser Weise die Freude Gottes selbst durchscheinen, wenn er sein Meisterwerk betrachtet. Und was ist dieses Meisterwerk? Das ist die Menschwerdung seines Sohnes im Schoß der Jungfrau Maria. Das heißt, wenn wir beten, Maria, du bist voll der Gnade, teilen wir die Freude Gottes über Maria und über die Menschwerdung Jesu. Und Maria hat die Fülle der Gnade bekommen, weil Gott sie zur Mutter seines Sohnes erwählt und bestimmt hat, wie Papst Johannes Paul II. Sagt. Gott hat nicht irgendein Mädchen aus Nazareth als Mutter für seinen Sohn ausgesucht. Nein, Maria ist das Meisterwerk der Dreifaltigkeit. Im Epheserbrief heißt es, Gott hat uns vor der Erschaffung der Welt erwählt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Wenn es schon für uns geht, dann können wir sicher sein, dass Gott auch Maria vor der Erschaffung der Welt erwählt hat, damit sie die Mutter seines Sohnes wird. Und sie ist der einzige Mensch, der heilig und untadelig vor Gott gelebt hat. Aber es heißt nicht, dass Maria nicht erlösungsbedürftig gewesen wäre. Das war sie, genauso wie wir. Aber es gibt einen Riesenunterschied. Uns hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz von der Ursünde befreit. Aber Maria hat er davor bewahrt. Und das ist das, was die Kirche die unbefleckte Empfängnis Mariens nennt. Und irgendwie hat Maria das persönlich bestätigt. In La Rue du Bac, die hat der Catherine Labouret eine Medaille gezeigt mit der Inschrift »O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.« Und später in Lourdes, das hat sie Bernadette als ihren Namen genannt. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und wir müssen verstehen, die Zweckursache war die Gottesmutterschaft. Maria wurde ohne Sünde empfangen, um die Mutter vom Gottessohn zu werden. So, kehren wir zur Verkündigung zurück. Der Engel hat gesagt, der Herr ist mit dir. Und das beten auch wir, immer wie Maria. Und dadurch erinnern wir uns, dass Gott, der Emmanuel, nicht nur mit Maria, sondern auch immer mit uns ist. Und das heißt, sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Merken Sie was? Maria erschrick nicht über den Engel, sondern über die Anrede. Wieso denn? Wir können davon ausgehen, dass Maria die Heilige Schrift sehr gut kannte. Das merkt man, wenn sie zum Beispiel das Magnificat singt. Für die Juden, die die Schrift täglich lesen, da weckt ein Wort automatisch viele Verknüpfungen mit anderen Stellen in der Schrift und kein Wort in der Bibel ist zufällig da. Und als Maria hört, der Herr ist mit dir, können wir vielleicht davon ausgehen, dass in ihr die Prophezeiung von Jesaja 7,14 klingt. Diese Prophezeiung über den Emmanuel. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Ich glaube, dass Maria hat bestimmt wie jede fromme junge Frau in Israel von ganzem Herzen um das Kommen des Messias gebetet. Aber Maria, die demütige Magd, die hat sich wahrscheinlich keine Sekunde vorgestellt, dass sie es werden könnte. Und nun diese Anrede, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also ich glaube, es ist kein Wunder, dass sie erschrickt, denn sie ahnt, was es vielleicht für sie bedeuten könnte. Und deshalb sagt der Engel gleich, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wissen Sie was? Der Engel bestätigt hier fast Wort für Wort die Verheißung an König David im 2. Buch Samuel 7, wo Gott fast 1000 Jahre zuvor David versprochen hatte, dass sein Thron auf ewig Bestand haben würde. Und nun hat Maria genug Informationen, um die Aussage des Engels richtig einzuordnen. Und sie stellt dir eine Frage: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und das müssen wir uns näher anschauen. Maria und Josef waren verlobt. Und bei den Juden ist es so, dass die Verlobung bereits das endgültige Engagement der Brautleute ist. Sie sind also liturgisch verheiratet. Aber die Braut wohnt noch bei ihren Eltern. Und erst ein Jahr nach der Verlobung holt der Bräutigam die Braut ab mit Tanz, mit Musik, mit ganz vielen Verwandten. Und dann nimmt er seine Braut mit und führt sie in sein Haus. Und dort wird die Ehe vollzogen. Das heißt, Josef und Maria sind wirklich verheiratet. Sie lieben sich, sie haben sich füreinander entschieden, aber sie befinden sich im ersten Ehejahr, wo sie noch nicht zusammenleben. Der Evangelist Matthäus erzählt uns, wie der heilige Josef das Ganze erlebt hat. Auch ihm ist ein Engel erschienen, aber im Traum. Und er hat ihm gesagt: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Josef, Sohn Davids. Josef stammt vom König David. Er ist zwar arm und ein Handwerker, aber er ist nicht irgendwer. Er ist von königlichem Geschlecht. Und durch Josef, der ihm seinen Namen gibt, ist Jesus offiziell der Sohn Davids. Wir sehen hier, dass Gott den Namen seines Sohnes bestimmt hat. Jesus, Gott rettet.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Anne-Françoise Vatter. Sie spricht im Rahmen der Sendereihe Schule der Anbetung über Maria und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Kehren wir zu Maria zurück. Sie hatte gefragt, wie das geschehen sollte. Und der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Die katholische Kirche hat immer auf die jungfräuliche Mutterschaft Mariens bestanden, denn diese verbirgt sowohl die Menschheit wie auch die Gottheit von Jesus. Der heilige Thomas von Aquin erklärte es so: Um zu zeigen, dass der Leib Christi ein wirklicher Leib ist, wurde er aus einer Frau geboren. Um seine Gottheit hervorzuheben, wurde er aus einer Jungfrau geboren. Und Maria glaubt den Worten des Engels und gibt ihre Zustimmung, ihren Fiat. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria wurde zwar durch die Erlösungstat Jesu von der Ursünde bewahrt, um die Mutter Gottes werden zu können, aber es heißt nicht, dass Maria vorprogrammiert war, sie war frei. Das heißt, die Menschwerdung Jesu hing tatsächlich von ihrer Zustimmung ab. Johannes Paul II. Schreibt in Redemptoris Mater, dieses Fiat hat von der menschlichen Seite her über die Verwirklichung des göttlichen Geheimnisses entschieden. Und erst dann, erst nach diesem Fiat, hat das Wort Gottes in ihrem Schoß Fleisch angenommen. Als Johannes Paul II. Sagt, dass es eine Analogie gibt zwischen dem Fiat von Maria und dem Amen, den wir sprechen, wenn wir den Leib des Herrn empfangen. Von Maria wurde verlangt zu glauben, dass der, den sie durch das Wirken des Heiligen Geistes empfing, der Sohn Gottes war. Und von uns wird verlangt zu glauben, dass derselbe Jesus unter den Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig ist. Ich habe so insistiert über diese Stelle der Heiligen Schrift, weil sie absolut zentral ist für unseren Glauben. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in Lumen Gentium, dass Maria in der Heiligen Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nah ist. Das ist Nummer 54. Ja, sie ist uns besonders nah, weil sie wie wir ein Geschöpf ist. Und dennoch nimmt sie nach Jesus den höchsten Platz in der Kirche ein. Maria ist eine zentrale Figur im Heilsplan Gottes. Sie ist die neue Eva. Der heilige Irenäus erklärt, der Knoten des Ungehorsams der Eva wurde durch den Gehorsam Marias gelöst. Denn was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben gebunden hatte, das löste die Jungfrau Maria durch ihren Glauben. Dann sehen wir, dass nach der Verkündigung Maria nicht lange wartet. Einige Tage danach eilt sie zu Elisabeth, um ihr zu helfen. Und was passiert dort? Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und merken Sie, genau diese Worte übernehmen wir im Ave Maria, nur dass wir gebenedeit statt gesegnet sagen. Und wenn wir mit Elisabeth beten, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, beten wir Jesus im Leib seiner Mutter an. Und das sagt Papst Johannes Paul II. In der Enzyklika über die Eucharistie. Beim Besuch bei Elisabeth trägt Maria das fleischgewordene Wort in ihrem Schoß und wird in gewisser Weise zum Tabernakel, dem ersten Tabernakel der Geschichte, in dem sich der Sohn Gottes, der für die Augen der Menschen nur unsichtbar ist, der Anbetung Elisabeths darbietet und sein Licht gleichsam durch die Augen und die Stimme Mariens aufleuchtet. Ich finde es wunderschön. Dann sagt Elisabeth noch: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und hier können wir wirklich von Elisabeth lernen. Wir sehen eine ältere Frau, die von Ehrfurcht ergriffen wird vor ihrer jungen Cousine, weil diese die Mutter des Herrn ist. Und hier zeigt uns Elisabeth die richtige Haltung gegenüber Maria. Eine Haltung des Respekts gegenüber der Mutter des Herrn. Aber auch eine Vertrautheit mit dieser Frau, die auch unsere Mutter ist und die so demütig ist und die uns so sehr liebt, dass, wie sie es in Medjugorje sagte, dass wir vor Freude weinen würden, wenn wir es sehen könnten. Und von dieser Freude von Maria wurden auch Elisabeth und der kleine Johannes erfüllt. Das heißt, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, wenn Maria mit Jesus kommt, wird die Seele mit der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Das ist der heilige Ludwig Maria Grignon von Montfort, der sagte, wenn der Heilige Geist Maria in einer Seele sieht, stürzt er sich in diese Seele hinein. Also, wenn wir möchten, dass der Heilige Geist zu uns kommt, dann sollten wir Maria bei uns aufnehmen. Elisabeth hatte gesagt, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und das beten wir auch. Aber wir fügen ein Wort hinzu, ein sehr wichtiges Wort, Jesus. Der Name Jesu ist die Mitte, der Dreh- und Angelpunkt dieses Gebets. Alles dreht sich nur um Jesus, im Leben von Maria und in diesem Gebet. Jedes Mal, wenn wir Jesus aussprechen, vertreibt dieser Name ein Stück Finsternis aus der Welt. Im Hohelied der Liebe heißt es, dein Name ist hingegossenes Salböl. Ja, der Name Jesus ist wie Öl und wie Öl durchdringt er langsam, sanft, aber stark alle Hüllen unserer Seele, alle Widerstände. Er dringt bis auf den Grund der Seele. Versuchen wir, wenn wir beten, diesen Namen ganz bewusst auszusprechen. Kosten wir es aus, diesen Namen auszusprechen. Also finden Sie nicht, dass es schön ist, dass alle Worte dieses Gebetes bisher direkt aus dem Evangelium entnommen sind? Das ist wirklich sola scriptura pur. Und nun kommen wir zum zweiten Teil. Elisabeth hatte Maria als die Mutter des Herrn erkannt. Und so beginnt auch dieses zweite Teil. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Mutter Gottes. Maria ist die Theotokos, die Mutter Gottes, genauer gesagt die Gottesgebärerin, weil Jesus, den sie empfangen und zur Welt gebracht hat, wahrer Mensch und wahrer Gott ist, eines Wesens mit dem Vater. Und diese wunderbare Glaubenswahrheit, die bekunden wir jedes Mal, wenn wir beten, Maria, Mutter Gottes. Und sie ist nicht nur die Mutter Gottes, sondern auch unsere Mutter. Und sie tritt für uns ein bei Gott. Wie könnte Jesus seiner Mutter eine Bitte abschlagen? Sie ist unsere Fürsprecherin, wie bei der Hochzeit in Kana. Da sagt sie zu Jesus, schau Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und das tut sie heute noch für uns. Und dann zieht sie sich zurück und überlässt Jesus das Handeln. Und sie bleibt immer an unserer Seite, in jedem Augenblick, bis zum Augenblick unseres Todes. Und das ist unsere letzte Bitte an sie. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Jetzt, dieses Wort ist ganz wichtig, denn der jetzige Augenblick ist der einzige, der uns zur Verfügung steht. Auf die Vergangenheit haben wir keinen Zugriff mehr, aber genauso wenig auf die Zukunft. Der einzig mögliche Ort der Gottesbegegnung, es ist der jetzige Augenblick. Jede Minute ist wichtig. Pater Victor Sion schreibt in Anlehnung an die heilige Teresa von Avila, wer den jetzigen Augenblick hat, hat Gott. Wer also den jetzigen Augenblick hat, hat alles. Der jetzige Augenblick genügt. Nichts soll dich ängstigen. Ja, der Augenblick ist unser Schatz und wir bitten Maria, dass sie uns hilft, diesen Augenblick mit Liebe zu füllen und in dem Augenblick den Willen Gottes zu tun. Dann beenden wir das Gebet mit den Worten und in der Stunde unseres Todes. Denn jeder Augenblick bringt uns dem Augenblick unseres Todes näher und wir bitten Maria, dass sie uns in dieser Stunde beisteht. Und dass sie uns dann hilft, wenn der Ankläger, unsere Brüder, uns alles vorwerfen wird. Und dass sie uns hilft, an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben und uns in die Arme des Vaters zu werfen. Sehen Sie, ich sagte anfangs, dass das Ave Maria ein einfaches Gebet sei. Das ist es, aber voller Schätze. Es geht aber nicht darum, beim Beten ständig jedes Wort zu bedenken, sondern mal das eine, mal das andere. Und wenn wir die Geheimnisse betrachten, denken wir sowieso nicht wirklich an die Worte, während wir sie sprechen. Aber weil die Worte dieses Gebetes Worte von Gott sind, verändern sie etwas in uns. Sie verändern etwas in der Welt. Sie vertreiben die Finsternis. Wir können sie in der Anbetung sprechen, aber ebenso beim Kartoffeln schälen. Beim Autofahren, beim Joggen, im Krankenbett. Immer können sie in unserem Mund sein. Und wenn wir negative Gedanken haben, zum Beispiel, und grübeln, beten wir ein Ave Maria. Sie werden sehen, das vertreibt wunderbar diese Gedanken. Wenn wir an eine Person denken, die uns wehgetan hat und grübeln darüber, beten wir ein Ave Maria für diese Person. Und das verwandelt uns wirklich. Und wir können mit diesem Gebet an der Hand Mariens überall hingehen, überall, wo Menschen in Not sind. Wir gehen mit ihr in Nordkorea in den KZ, wir gehen in den Krankenhäusern, wir gehen zu den Kranken und Sterbenden, die alleine sind momentan mit der Corona-Krise. Wir gehen in den Gefängnissen, die überfüllt sind, in den Kriegsgebieten. Überall kann Maria durch unser Gebet den Menschen Trost und die Hilfe Gottes bringen. Und im Himmel werden wir staunen, wenn wir sehen werden, was jedes kleine Ave Maria, das wir jemals gebetet haben, was es Großes bewirkt hat. Das wird wunderbar sein. Und wir können sicher sein, dass bei Jesus und Maria keines unserer Gebete verloren geht. Amen.
Herzlichen Dank, Anne-Françoise, für diese marianischen Herzensgedanken. Radio Gloria wünscht dir reicher Gottessegen und mögest du auch an der Hand der Mutter Gottes zu unserem Herrn Jesus geführt werden, wie wir alle. Das wünschen wir dir von Herzen.
Vielen Dank, Andrea, und das wünsche ich auch jedem Zuhörer von Radio Gloria und auch dir.
Schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute mit der Mutter Gottes und Maria, der eucharistischen Frau, unterwegs sein konnten. Und so verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen reicher Gottessegen, Ihre Andrea Marti.